Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute würde ich sagen, ist es auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, nämlich was man so vielleicht für das nächste Jahr planen könnte. Das große Thema Trekking, also einfach die etwas größeren Vorhaben, die man vielleicht draußen jetzt schon plant, jetzt so im Winter, um die Weihnachtszeit rum. Und da möchte ich sehr gerne mit Boris Gnilka und Gunnar Hohmann, beide Redakteure bei Outdoor, sprechen. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr Zeit habt.
Hallo, hallo.
Hallo.
Zum EVT vom 9.1. von Heft 224 ist der Podcast dann auch schon da und das mag ich auch ein bisschen verbinden, indem ich auch aufs Heft verweise. Da geht es nämlich auch schwer um das Thema Trekking. Einerseits gibt es einen tollen Island-Trek in den Ostfjorden, wo man 5 Tage lang sehr, sehr wild unterwegs ist. Island ist ja auch so ein typisches Trekking-Ziel, von dem man zumindest träumt. Dann haben wir noch den Trans Lagerei, das sind 4 Tage in den Alpen, im, sag ich mal, Nebengebirge der Dolomiten, die man kennt, also auch eigentlich ein ganz einsames Trekkingvergnügen. Und sonst gibt es auch noch eine große Sammlung von Ideen, die eigentlich optimal sind, um das nächste Jahr zu planen, sich zu überlegen, wo man vielleicht hingeht. Und das ist von den Pays des Écrins, also im Südosten Frankreichs bis zum Balkan, Skandinavien-Trek sind drin. Es ist auch ein Gravel-Bike-Trek dabei. Da kann man sich dann fragen, ist es mit dem Fahrrad überhaupt ein Trek? Ja, nein. Das ist auch ganz spannend. Also der führt durch Schottland. Da kann man sich einfach Anregungen holen. Und aus dem Ausrüstungsbereich, also eher dein Ding, Boris, ist das Trekking Special, wo man einfach sich ein bisschen den Gusto auch holen kann, was man an Ausrüstung braucht oder wo man vielleicht noch eine Schippe auflegen kann oder wie man den Trek eben gut beginnt. Und über dieses ganze Spektrum mag ich heute auch mal mit euch reden. Und gerade beim, nachdem ich es gerade schon gesagt habe, Gravel Bike Track, ist die Frage, was ist Tracking oder ein Track machen überhaupt? Was ist der Unterschied zu einem normalen Wanderweg? Was würdet ihr sagen? Gunnar, da hast du als Reiseredakteur bestimmt auch eine dezidierte Meinung dazu.
Ein Trek ist auf jeden Fall ein mehrtägiges Unterfangen im Unterschied zu einer Tagestour.
Ich 2 Tage auch schon als Trek, oder würdest du sagen?
Ja, das ist, sagen wir mal, ab 3 Tage.
Okay.
Was aber die Fortbewegung betrifft, würde ich das etwas weiter fassen und vom klassischen Trek erweitern auf auch durchaus Fahrradfahren, als auch Kanu, sofern man sich eben aus eigener Kraft bewegt, wäre es für mich ein Trek. Aber im engeren Sinne kommt Trekking natürlich eher aus dem Himalaya-Trekking und Bergtrekking, wo man dann eben von Hütte zu Hütte wandert oder in Skandinavien eben im Zelt übernachtet. Für mich.
Und Skitour, mehrtägige Skitour, würdest du auch als Trek gelten lassen, sage ich mal?
Im Prinzip ja, weil man sich auch aus eigener Kraft fortbewegt. Würden aber, glaube ich, weder Skitourengeher noch Trekker so bezeichnen. Aber es ist, ja, klar, also letztendlich, warum soll das kein Trek sein? Beim Fahrradfahren und beim Skifahren hat man auch den sehr angenehmen Vorteil, dass man bei der Abfahrt in dem Fall sich nicht so anstrengen muss, ist übertrieben beim Skifahren, aber beim Radfahren zumindest schont man seine Knochen und hat noch einen kleinen Geschwindigkeitsflash, was natürlich auch ganz angenehm ist, aber etwas dann schon wieder weggeht von der meditativen oder kontemplativen Komponente des Trekkings, wo ja auch immer so eine gewisse Entschleunigung mit spielt, einfach dadurch, dass man am 2., 3. Tag spätestens ja irgendwann den berühmten Schalter umlegt, vielleicht auch schon nach einer Stunde, wünsche ich jeden, und dann sich ja praktisch mehr oder weniger nur noch mit seiner Umgebung auseinandersetzt oder vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Lebensfragen wälzt oder aber einfach auch ganz entspannt in die Natur schaut.
Na gut, das geht ja im Kanu zum Beispiel auch. Ne? Ich glaube, da kommt man auch in so einen schönen Rhythmus rein. Gerade wenn man an eine längere Tour über die schwedische Seen denkt oder auch Mecklenburger Seenplatte, wenn man da für ein paar Tage weg ist. Gut, da ist man nicht ganz so einsam unterwegs. Da ist mit der Kontemplation vielleicht ein bisschen schwieriger, aber kann man ja auch durchaus wirklich in das Erlebnis abtauchen.
Ja, doch,
was meinst du denn, Boris, zu dem Thema? Wann ist für dich ein Trek ein Trek? Würdest du es so definieren wie der Gunnar? Oder?
Ja, ich bin eigentlich ganz bei Gunnar. Also 2 Tage finde ich auch zu kurz gegriffen. Mhm. Ab dem 3. Tag ist es für mich eigentlich auch ein Trek. Und da ich selber auch viele mehrtägige Fahrradtouren mache, also das ist für mich eigentlich dann auch Radtrekking. Das Fortbewegungsmittel ist ja wirklich eher sekundär. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man dann eben zusammenhängend in der Natur sich aufhält und eine gewisse Strecke macht. Und im Idealfall für mich zumindest auch draußen übernachtet, wobei Hütten würde ich da mal mit einschließen. Wenn es von Hotel zu Hotel geht, klar, rein technisch ist es noch ein Trek, aber so vom Gefühl her wäre es für mich kein Trek mehr.
Ja, du hast das Bikepacking, wie es so schön heißt, ja, in letzter Zeit immer mehr für dich entdeckt. Ne? Hast auch mal wieder, finde ich, ganz schöne Bildchen in deinem Status oder sogar bei Insta, wenn du dann mit deinem Fahrrad ein paar Tage einfach irgendwo unterwegs bist. Das wäre aber auch meine nächste Frage gewesen. Muss man so ein bisschen spartanischer unterkommen? Oder gilt es eben auch, wenn ich so die etwas gemütlichere Variante wähle und gerade in Alpen vielleicht Richtung Tal ein Stück absteig oder in Berggasthöfen übernacht? Also für dich, Boris, wäre es schon so eher ein bisschen naturnäher bis maximal Berghütte. Wie siehst du das, Gunnar? Wäre das für dich eine Option, auch von Berghotel zu wandern?
Das wäre für mich auf jeden Fall eine Option. Es ist ja manchmal auch eine Frage dessen, was legal ist und was eben nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr den Cleveland Way in England besichtigt.
Und also die knallharte Lupe genommen, ja.
Mhm. Genau, und du kannst dort maximal auf Zeltplätzen übernachten. Die liegen aber nicht immer besonders günstig am Weg. Das heißt, du musst dann doch zum Teil noch relativ weit abweichen.
Ja.
Und hast dann einfach noch mehr Kilometer, während du B&Bs und Pensionen und so relativ gut erreichst. Das ist mal ein Aspekt.
Und du musst natürlich das Zelt mitschleppen, ne? Wenn du sagst,
du musst das Zelt mitschleppen, das sind 9 Tage, aber ich sag jetzt einfach mal ins Blaue, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, du kannst nur an 4-5 Tagen wirklich auf den Zeltplatz überhaupt gehen und du darfst eben, anders als in Schottland zum Beispiel, nicht wild zelten in England. Mhm. Du kriegst sofort Ärger. Oh, das heißt, du kriegst sofort Ärger, aber es ist oft einfach Privatbesitz und wenn dich jemand sieht, dann ist das wahrscheinlich, machst du dich nicht automatisch beliebt. Und ja, deswegen würde ich sagen, das ist schon eine Option, aber ich gebe Boris natürlich insofern recht, als du ein viel naturnäheres Erlebnis hast, wenn du im Zelt übernachtest oder vielleicht sogar das Zelt auch weglässt, wenn es nicht regnet und dann in den Sternenhimmel guckst. Und du hast natürlich auch diesen Komfortaspekt, also dieses abends Duschen und so weiter, was natürlich toll ist. Vor allem finde ich auch nach dem Radfahren kann das klasse sein. Aber es ist ja eben auch ganz schön, sich das einfach mal bewusst wegzulassen oder dann einfach mal sich in einem Bach zu waschen. Sowas, das beim Kanufahren muss man sich einfach aus dem Boot fallen lassen. Das ist natürlich ganz praktisch. Und ja, also ich habe prinzipiell nichts dagegen einzuwenden oder finde das auch ganz angenehm, aber im engeren Sinne würde ich sagen, wäre Trekking tatsächlich ohne Hotel.
Mhm.
Aber ja, man muss da ja keine prinzipielle Sache draus machen.
Nee, aber es ist ja schon mal schön zu hören. Eben, wo ist für jeden so ein bisschen die Grenze zu vielleicht dem doch etwas komfortableren unterwegs sein? Und ich habe das auch kennengelernt letztes Mal, als ich für Outdoor eben in Skandinavien, Norwegen unterwegs war, dass man da einfach dann am Ende des Wandertags auch in irgendeinen kalten See taucht.
Ja,
weil
ja,
ich
ja,
am
ja,
Anfang genau. total, weil ich irgendwie, da bin ich echt ein bisschen Warmduscher, aber so nachdem ich das erste Mal gemacht habe, war ich dann den nächsten Tag und übernächsten echt total wild drauf, in irgend so ein eiskaltes Gewässer mich einzutunken. Und das ist ja auch das Schöne dran. Ne? Also man ist wirklich in der Natur unterwegs und wird doch wieder mal ein bisschen mehr Teil des Ganzen. Oder ja, was ist für euch das Faszinierende am Trecken, am länger unterwegs sein?
Auf jeden Fall die Abwesenheit von Zivilisation, würde ich mal sagen. Dazu zähle ich jetzt natürlich nicht irgendwelche Berghütten oder auch kleine Bauernhöfe oder sowas, sondern wirklich von Städten oder größeren Siedlungen. Das reißt mich dann immer so ein bisschen raus. Mich stört es schon, wenn ich auf einer längeren Trekkingtour, das hatte ich auf Nordkalottläden und auf dem südlichen Abschnitt im Nordkalottläden, oder das war eher so der mittlere Abschnitt, der ist ja 360 Kilometer insgesamt lang der Weg, teilweise Forstpiste unter den Füßen hatte und über Staumauern gehen musste, wo dann auch Tageswanderer parkten und ihre Kühlboxen da stehen hatten. Wenn man halt 2-3 Tage lang komplett remote durch die Landschaft läuft und vielleicht 5 Leute am Tag sieht und eben sehr reduziert lebt und sehr naturnah lebt, dann bringt einen das schon wieder völlig aus dem Konzept, finde ich. Also ich war dann völlig irritiert, dass ich dachte, hey, Mo, du bist doch hier in Norwegen auf so einem einsamen Trek und jetzt rennst du über eine Staumauer, da liegen Ölfässer rum, noch ein alter Bagger und so. Da ist man irgendwie wieder, also das funktioniert auch, weil danach war es dann auch wieder ruhig.
Ja, aber das ist so ein bisschen, so ein bisschen Moment, ne?
Ja,
da denkst du so, gerade noch Natur und jetzt so ein gelber Bagger oder was auch immer. Also ich finde das auch mal komisch, wenn man nach ein paar Tagen dann wieder, auf so ein Zeichen der Zivilisation trifft und sich denkt, stimmt, das gibt's ja auch noch. Und dann merkt man aber auch, dass man mit dem Kopf doch ein bisschen weiter weg war. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne dran.
Ich denke, dass es sehr individuell ist. Also was man halt sucht. Ich suche halt vor allem die Natur und die Ruhe und die Abwesenheit von Zivilisation, wenn ich das mache. Ich finde es auch sicherlich sehr komfortabel, weil wir es gerade hatten, mal von Hotel zu wandern. Habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, könnte ich mir aber durchaus mal vorstellen, wenn halt Zelten verboten ist und die Landschaft halt so großartig ist, dass es sich lohnt, da länger unterwegs zu sein, bevor ich dann einen überfüllten Schlafsaal habe und schlechtes Essen in der Hütte, dann gehe ich dann ehrlich gesagt wirklich lieber ins Hotel. Dann ist mir das auch wurscht, ob das nachher per Definition noch ein Trek ist oder nicht. Aber ich würde es dann trotzdem genießen. Und wenn ich das von vornherein so plane und mich darauf einstelle, dann ist es ja in Ordnung. Es ist nur so, dass man halt, wenn man nach Skandinavien geht und da eine gewisse Idylle erwartet, dass einen dann eben solche Begegnungen, wie ich sie dann dort hatte, dann eben einfach irritieren und kurz rausbringen. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg immer noch große Klasse und jeden Meter wert. Also außer vielleicht die 120 Meter über die Staumauer.
Ja, ich denke da gerade auch an die GTA, ne, im Piemont. Ist ja auch ein sehr, 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 sehr langer Weg, wo eigentlich der Charme auch darin besteht, dass man immer wieder in die Bergdörfer kommt, die gerade durch die GTA wiederum belebt werden. Ne? Und wenn man dann sagt, ich gehe aber schön ins Zelt, da macht man eigentlich den Gedanken dieses Wegs auch kaputt.
Genau.
Ne? Also das ist dann auch wieder ein anderer Ansatz zu dem Ganzen.
Ne? Also
das finde ich auch mal reizvoll, diese GTA. Man kann man ja auch nur eine Woche mal drauf wandern und die lebt dann auch wiederum ein bisschen von dem Charme der Bergdörfer, in die man dann kommt.
Ja, und viele Leute suchen ja auch dann abends die Begegnung in Hütten und so weiter. Und ich glaube, dass, was Boris skizziert, ist vielleicht auch sehr nordlandspezifisch. Ich erinnere mich an einen Ausspruch unseres Autors Martin Hülle, der gesagt hat, am Anfang seiner Nordland-Trekking-Zeit waren ihm 2 Leute in einem Tal, war einer zu viel oder eine.
Okay, das ist natürlich extrem.
Ja, aber ich glaube, dass das schon vielen Leuten so geht, dass sie einfach sagen, ich möchte wirklich möglichst niemandem begegnen oder maximal einem Rentier. Aber ich glaube, dass die Motivationen da ganz unterschiedlich sind. Und das, es gibt ja auch immer wieder, wenn man längere Treks macht, dass man abends denselben Leuten wieder begegnet in der Hütte. Und das kann ja auch ganz schön sein.
Was, ja, oder wenn man an die Pilgerwege denkt, muss er sagen, dass Pilger nach Santiago de Chile, Santiago de Compostela natürlich, das erfreut sich ja auch großer Beliebtheit und da geht man nun mal normalerweise in Pilgerherbergen und eben trifft da die Mitpilger, mit denen man ja auch irgendwie ein Thema hat, ne, dass man da eben unterwegs ist.
Ja, das, da sage ich ja schon, wiederhole ich ja immer wieder die These, dass ich dazu gar nicht unbedingt den Pilgerweg brauche, um, wenn ich jetzt Fragen wälzen wollte, aber vielleicht ist es für manche auch angenehm, das irgendwie in Gesellschaft zu machen oder sich überraschen zu lassen oder einzulassen. Ich glaube aber, dass dieser Effekt, dass man vielleicht über Sachen nachdenkt unterwegs, sich auch auf einem Weg der unter nichtchristlichen Vorzeichen, den man unter nichtchristlichen Vorzeichen zurücklegt, diesen Effekt auch haben kann. Mhm. Und also für mich ist das Spannende, dass irgendwann die Umwelt weniger komplex ist, ganz einfach. Also man hat schlicht und ergreifend, hat man ja manchmal kein Handyempfang, was ganz gut ist. Mhm. Was dann nichts dran ändert, dass man dann, wenn man an der Hütte ist oder in der Hütte, dann trotzdem probiert, ob man vielleicht doch Handyempfang hat, aber man kann es ja vielleicht mal bewusst lassen oder ja, wenn man das Handy nicht zur Navigation braucht, vielleicht sogar einfach mal komplett weglassen.
Ja, man wird ja auch ein bisschen reduziert, ne? Plötzlich ist es wichtig, warme Mahlzeit in den Bauch zu kriegen, vielleicht trockene Socken zu haben, wenn das Wetter nicht so schick ist. Also Sachen, die man daheim als selbstverständlich nimmt, aber wenn man mal sich selber der Natur aussetzt, wird das plötzlich wichtig und es wird einem mal bewusst, was das eigentlich für ein Luxus ist, warm und weich die Nacht zu verbringen.
Ja, es ist aber auch ein Luxus, tagelang durch die Landschaft laufen zu können. Und sich eigentlich um nichts kümmern zu müssen, als ja, ich brauche was zu essen und ich brauche irgendwie einen Schlafsack und viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Das ist wirklich ein totaler Luxus. Man fühlt sich dann natürlich als der wahnsinnige Naturmensch. Aber letztendlich muss man da jetzt kein Rentier schießen, um überleben zu können, so wie es früher mal war. Sondern man kann da mehr oder weniger nur vom Rucksack belastet seiner Wege ziehen. Das ist an sich schon ein großer Luxus.
Ja, das stimmt. Also das muss man auch mal sehen, dass schon allein das ein Luxus sein kann, ungebremst die Natur zu genießen und mit sich selber unterwegs zu sein, Zeit mit sich selber zu verbringen, ist gerade in der schnellen Zeit heute, finde ich, auch einen extremen Luxus und man gönnt sich es vielleicht wirklich eher, wenn man einfach ein paar Tage mal weg ist von zu Hause. Ne? Das könnte man im Alltag machen, aber es ist einfacher, wenn man vielleicht auch unterwegs ist, da kommt ja auch die Bewegung noch dazu.
Die Bewegung, ja. Und man schaltet, glaube ich, auch wirklich ab und ich glaube tatsächlich, dass man kurzzeitig auch so ein bisschen dümmer wird. Also es gibt ja auch Untersuchungen von Leuten, die einfach im Urlaub sind und irgendwelche betriebswirtschaftlich motivierten Menschen legen einem ja nahe, man solle unbedingt im Urlaub auch lesen und sich irgendwie geistig rege halten, weil man sonst, wenn man wieder zu arbeiten anfängt, dümmer sein könnte. Gibt's wirklich.
Interessante Theorie.
Finde ich auch.
Ich glaube, dass sich einfach der Schwerpunkt verschiebt, aber na gut.
Ja. Wenn man sich dann auch nicht konsequent nicht unterhält, gell, oder eben alleine unterwegs ist.
Ja, ja. Ich finde das, aber ehrlich gesagt, finde ich das ganz hübsch, wenigstens vorübergehend dümmer zu werden.
Ja, ist doch auch angenehm. Es ist doch auch entspannt, wenn man nicht die ganze Zeit geistig unterwegs ist, da irgendwie irgendwelche Dezimalstellen ausrechnen muss oder, keine Ahnung, die Probleme der Welt lösen will, sondern das Problem liegt dann vielleicht im Loch im Socken oder dass man eben doch die falschen Schuhe mit hat, aber jetzt muss man halt durch. Ne? Und das ist eigentlich auch mal ganz schön.
Es ist apropos, übrigens auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, eine sehr schöne Erfahrung, wenn man lernt, dass man auch ohne Nachrichten und ohne das Weltgeschehen im Blick zu haben, ganz gut über die Runden kommen kann. Also ich bin zumindest ein ziemlicher Nachrichten-Junkie. Ich gucke schon morgens irgendwie die ersten Nachrichten in verschiedenen verschiedenen Medienhäuser. Lasse ich mir nie entgehen. Das mache ich morgens, mittags, abends. Ich habe es schon auf dreimal reduziert. Und es beschäftigen ja einen da ziemlich viele Dinge. Ich meine, es ist ja gerade nicht langweilig da draußen. Und dann ist es wirklich mal sehr heilsam festzustellen, dass wenn man eben kein Handynetz hat und eben keine aktuellen Nachrichten, nicht mal den Wetterbericht, auch das funktioniert. Man kann auch ohne Wetterbericht wunderbar leben. durch die Landschaft wandert und nach einer Woche feststellt, es hat überhaupt nichts gefehlt. Es war gar nicht schlimm, nicht zu wissen, was gerade so draußen vorgeht. Die Welt ist immer noch da und ich funktioniere auch immer noch. Und das ist im Nachhinein eine wunderbar spannende oder eine wunderbar lehrreiche Lektion.
Ja, die Schwerkraft stellen sie überraschenderweise auch nie ab, ne? Obwohl man nicht darauf achtet.
Höchstens beim Klettern, ja.
Ja,
die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und also auf jeden Fall bekommt man mit, dass man nicht diese enge Nachrichtentaktung braucht, die man sonst ja immer wieder serviert bekommt oder die man auch immer wieder als Angebot nimmt, wenn man irgendwie mal eine Minute sich ablenken will, dann guckt man halt mal kurz, ob es neue Nachrichten gibt. Aber die meisten Dinge passieren dann doch nicht so schnell, dass man alle 2 Stunden auf dem neuesten Stand sein muss. Und da ist es kann wirklich ganz wohltuend sein, sich da auch mal eine Woche auszuklinken. Aber ich erinnere mich, dass unser ehemaliger Redakteur Jürgen Kurapkat, das ist schon eine Weile her, mal ein halbes Jahr in Kanada tatsächlich in der berühmten Blockhütte gelebt hat mit seiner Freundin, jetzt Frau, soweit ich weiß. Und der hat hinterher berichtet, dass das, was ihm am meisten zu schaffen gemacht hat, war, dass er keine Nachrichten hatte. Und das kann ich mir bei einem Zeitraum von 6 Monaten schon sehr gut vorstellen. Mhm.
Aber so lange werden ja die wenigsten Leute wirklich sich ausklinken, selbst wenn man Pacific Crest Trail geht. Ich denke, da kriegt man trotzdem auch ab und zu mal Nachrichten. Ja. Und die wenigsten gehen das ja so wirklich am Stück. Ja. Ne?
Aber man muss nicht nach Skandinavien gehen. Also ich war jetzt im letzten Sommer in Pyrenäen unterwegs. Funktioniert das auch. Das Netz ist dort übrigens vergleichbar mit manchen Ecken Ostdeutschlands. Also wir hatten das Handy dabei und ich dachte, ja, Mai, guckst halt schon nochmal drauf. Gerade das Wetter ist ja dann doch immer spannend zu sehen, auch wenn man es nicht ändern kann. Aber wir hatten relativ häufig keinen Empfang gehabt. Also an der Grenze zu Frankreich und Spanien stellen sie wohl offenbar sehr wenig Netze auf, sehr wenig Masten auf. Und
kann man Tage am Stück unterwegs sein und mit
Zelt unterwegs sein auch. Und das ist auch nicht verboten unbedingt, je nachdem, wo man sich dort aufhält und ausschalten. Also man muss nicht immer unbedingt in den Norden ziehen.
Ja, das ist wahr. Jetzt wird mich aber auch noch interessieren, bevor wir voll ins Philosophische abgleiten, ein bisschen was Handfesteres. Es gibt ja auch Leute, die sich auch wirklich noch nicht an den Trek gewagt haben und für die soll ja auch ein bisschen was rüberkommen. Wie bereite ich mich denn auf so einen Trek vor? Also Deutschland wahrscheinlich anders als in Skandinavien oder in den Alpen oder wenn ich gar irgendwie einen exotischen langen Weg unter die Sohlen nehme. Habt ihr da so ein paar Tipps, wie ich mich schlau vorbereite, sowohl körperlich als auch mental? Was muss ich machen vor meinem ersten größeren Trek?
Also ich glaube, dass das die Hürde relativ niedrig ist. Wenn man es gewohnt ist, im Mittelgebirge, sagen wir mal 20 Kilometer zu wandern und da vielleicht mal zu gucken, wie viele Höhenmeter lege ich denn dabei zurück? Und wenn man, ich weiß es nicht, sagen wir mal 700, 800 Höhenmeter bis 1500 Höhenmeter, was schon relativ viel wäre, recht mühelos packt, dann ist man konditionell wahrscheinlich gut genug drauf, um einen 3- oder 4-tägigen Trek auf jeden Fall zu machen.
Dann ist es eher so ein mentales Ding, ne? Dass man sich zutraut sozusagen.
Habe ich manchmal den Eindruck, klar. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte, weiß ich nicht, in der Pfalz 3 Tage lang von Gasthof zu Gasthof gehen oder ob ich tatsächlich das ganze Programm fahre und mit Zelt und Proviant auf dem Rücken losziehen möchte, wo man dann schon 20 Kilo unter Umständen drauf hat, je nach Länge des Treks und wie lange man eben keine Möglichkeit hat, neuen Proviant zu bekommen, dann sollte man auf jeden Fall schon mal den Rucksack zu Hause gepackt haben. Mit dem Originalgepäck sozusagen, da kann Boris sicherlich auch noch eine ganze Menge dazu sagen, und mit dem mal testweise den gleichen Weg, den man sonst mit seinem Tagesrucksack macht, mal mit einem schweren oder schwereren Trekkingrucksack zurückzulegen.
Und dann ganz ehrlich zu sich sein, sagen, hast du darauf morgen, übermorgen, übermorgen auch noch Lust? Jo, nein. Ne? Das ist vielleicht so ein Ding, was man dann mal sich so ein bisschen vom einfach vorstellen kann. Und wenn man sagt, na, ein Tag ist okay, aber 5 Tage nicht, dann muss ich mir einen anderen Track vielleicht suchen, wo ich nicht Zelt und alles mitnehmen muss. Hm. Oder es halt vielleicht dann auch bei Tageswanderung lassen oder einfach ein bisschen kleiner anfangen.
Ne? Genau, ja. Ich glaube dann, also die Tagesetappen kann man ja auch reduzieren. Ne? Also man muss ja jetzt nicht, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, nur als Hausnummer 20 Kilometer im Mittelgebirge, man kann ja genauso gut nur 10 Kilometer mit einem schweren Rucksack ins durch skandinavische Fjell oder was auch immer ziehen. Nur muss man sich dann eben auch darauf gefasst machen, dass man dann vielleicht schon nach 3 oder 4 Stunden sein Tagespensum erledigt hat. Und dann ist die Frage, was man so mit der restlichen Zeit macht. Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder philosophisch werden.
Also die Fitnessfrage, die würde ich auch mal ganz nach hinten stellen. Ich glaube, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Weil, ja, wie Gunda gerade schon mal sagte, die Tagesetappenlänge kann man ja zumindest, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist, komplett frei wählen. Und als ich angefangen habe, meine ersten Trekkingtouren gemacht habe in Skandinavien, da war ich noch so drauf, dass ich dann immer möglichst viel schaffen wollte und viel sehen wollte und dann auch 20, 25, 30 Kilometer Etappen hatte.
Das also war eigentlich wieder so ein Leistungsgedanke, ne?
Ja, mittlerweile.
Wo man eigentlich wieder von weg geht.
Ertappe ich mich dabei, dass ich schon nach 8 Kilometern einfach Lust habe, das Zelt wieder aufzustellen, weil es einfach so ein schöner Platz ist. Und für mich sowieso das Zelten dann nicht das Großartigste am Trekken ist. Also das Gelatsche finde ich zwar auch schön, man sieht dann immer was und man braucht ja auch einen Perspektivwechsel. Aber ich freue mich eigentlich schon morgens beim Abbauen des Zeltes wieder drauf, das abends aufzubauen, irgendwo, wo es schön ist. Und das muss auch gar nicht spät abends sein. Also wir haben es jetzt auch gerade wieder zuletzt, auch in den Pyrenäen geht das, das Zelt schon mittags aufgebaut und dann einfach nochmal einen kleinen Berg, der da lag, bestiegen oder einfach die Natur erkundet rumherum. Also wenn man einfach Probleme hat, es ist ja nicht nur eine Frage der Fitness, es ist vor allem eine Frage, finde ich, der Leidensfähigkeit, gerade mit schwererem Gepäck. Also wenn es nicht viele Höhenmeter gibt, dann ist es ja relativ easy. Gehen kann ja irgendwie jeder, aber wenn dann der Rucksack drückt und je länger man ihn aufhat, desto mehr drückt er oft, dann ist halt irgendwann mal, stellt sich die Frage, will ich das jetzt noch ertragen oder stelle ich ihn jetzt einfach mal ab und baue das Zelt auf? Und dann kann man halt ohne Rucksack einfach die Natur ums Zelt herum noch wunderbar erkunden. Da kann man ja einen kleinen Ausflug machen. Müssen ja nicht immer Berggipfel sein.
Da muss man sich halt im Vorfeld überlegen, was ist mir vielleicht wichtiger, ne? Dass ich immer mein Etappenziel erreiche, dann kann ich, wenn da Hütten liegen, zum Beispiel aufs Zelt verzichten oder eben, wie du jetzt sagst, Boris, dass es eigentlich auch schön ist zu überlegen, nö, da gefällt es mir, da bleibe ich. Dann ist man eben wieder gezwungen, ein bisschen mehr Zeug mitzunehmen. Gut, in Skandinavien, aber auch da gibt es Hütten eigentlich in ganz guter Tagesetappenentfernung. Würde es auch gehen, dass man auch ohne Zelt die skandinavische Weite zum Beispiel genießt?
Das Problem ist nur, wenn ich das in Deutschland mache, das funktioniert nicht, weil es in Deutschland ja nicht erlaubt ist, wild zu zelten.
Das
also
ist wahr.
Kann man nicht mittags das Zelt irgendwo aufbauen. Das funktioniert in der Regel einfach nicht. Das ist ein zu großes Risiko. Aber da kann man ja auch mittags einfach mal eine längere Pause machen oder sich vielleicht irgendwas angucken, irgendwelche Mittelgebirgshöhlen oder sowas. Das funktioniert ja vielleicht auch.
Ja.
Die Schwere des Gepäcks, das war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren erst recht sicherlich noch ein großes Thema. Der Unterschied zwischen einer Tour, einer Mehrtagestour mit Hüttenübernachtung und Zeltübernachtung war dann das hat sich enorm aufs Gepäck ausgewirkt, auf das Gewicht. Das ist ja heute eigentlich nicht mehr unbedingt der Fall. Also wenn ich sehe, wir haben ja jetzt für die Ausgabe 2 sehr viele Trekkingprodukte auch nochmal frisch unter die Lupe genommen, auch viele Produkte, die jetzt erst im Frühjahr auf den Markt kommen und die Dinger werden einfach immer leichter. Es ist egal, ob Rucksäcke und vor allem Zelte. Man muss nicht mehr irgendwie 10 Kilo Trekking-Ausrüstung auf dem Rücken haben. Also man kriegt gute Zelte, die für 2 Personen ausreichend Platz bieten, die gerade mal 2 Kilo wiegen. Man kriegt Rucksäcke, die 1,5 Kilo wiegen und die sich trotzdem bequem tragen und das ganze Zeug aufnehmen. Und ein guter Schlafsack, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo es nicht friert, der wiegt auch nur noch 500 Gramm und die Matte vielleicht 400. Dann bin ich, wenn ich das alles grob zusammenrechne, bei 5 Kilo. Dann kommt vielleicht noch ein Kochergewicht drauf von 80 Gramm und eine Kartusche. Also, und selbst wenn ich noch ein bisschen Tütenfutter mitnehme, also mehr als vielleicht 6-7 Kilo Zusatzgewicht, ist es ja dann gar nicht. Und dafür habe ich die komplette Freiheit und muss nicht in irgendeiner Schlaflagerstätte übernachten oder eben auch viel Geld ausgeben. Das ist ja manchmal auch ein Faktor, gell? Also gerade in Skandinavien sind die Hütten, glaube ich, nicht so günstig. Und ich war in der Schweiz ja auch schon öfter bergsteigen, da geht es manchmal nicht ohne Hütten. Also das muss man sich schon leisten können und wollen. Also.
Aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, über das große Ausrüstungs-Special, das eben auch in Heft 224 drin ist, also ab 9.1. am Kiosk liegt, nochmal kleine Eigenwerbung. Boris, magst du da insgesamt noch was zu sagen? Ich habe mal ein bisschen gespickelt, da habt ihr die Zelte drin, so ein Komplett-Outfit, das ihr empfehlen würdet, das einfach für einen Trek taugt. Habt Bestenlisten zum Thema Down-Schlafsack, Isomatten, Kunstfaserschlafsack drin, stellt Rucksäcke vor, auch ein paar Kocher, das ist auch so, glaube ich, ein kleiner Kocher-Guide, ne? Welcher Kocher eignet sich für welchen Einsatz. Wie magst du da einfach noch mal kurz was zu sagen, was da für Produkte drin sind oder wo die Tendenz hingeht?
Du hast ja jetzt gerade schon alles aufgezählt.
Ja, nee, aber gibt es da irgendwas, dass du sagst, es wird immer alles leichter oder...
Ja, genau. Also das waren ja, also wir haben vier Zelte getestet, die jetzt auch neu auf den Markt kommen. Dazu eben auch vier Trekking-Rucksäcke in unterschiedlichen Gewichts- und Größenklassen.
Wie groß muss denn so ein Trekking-Rucksack überhaupt sein?
Also, das hängt ja so ein bisschen davon ab, natürlich, wie lange ich unterwegs bin und ob ich Proviant wirklich jetzt für die ganze Zeit mitnehmen muss. Wenn ich die Möglichkeit habe, unterwegs was nachzukaufen, was oft nicht der Fall ist, dann hängt es einfach davon ab, wie lange ich eben am Stück unterwegs sein möchte. Wenn es 10 Tage sind, brauche ich halt für 10 Tage Futter. Wenn man sich beschränken kann und jetzt nicht irgendwie morgens ein frisches Baguette braucht oder sowas, dann füllt man sich ein bisschen Müsli ab und Tütenfutter. Dann kommt man in der Regel bei einer 10-Tagestour mit einem, ja, wir hatten es in Skandinavien vor 2 Jahren auch gehabt, da waren wir 12 Tage auf Tour und wir hatten beide einen 50-Liter-Rucksack auf. Und da war noch Kameraausrüstung drin und abends Schokolade und sowas. Also,
also auch ein kleiner Luxus.
Also wenn man mit einem 70-Liter-Rucksack loszieht, dann kann man schon echt aus den Vollen schöpfen. Wenn man sich aber beschränken möchte und eher leicht unterwegs sein möchte, und voll auf Tütenfutter setzt, also auf diese gefriergetrockneten Mahlzeiten, die man dann vor allem abends dann zu sich nimmt und die man nur mit Wasser, was es ja in den vielen Trekkingregionen dann überall in der Natur gibt, aufgießen muss. Wenn man sich darauf beschränkt, dann braucht man eigentlich nicht viel mehr als einen 50-Liter-Rucksack.
Und das Zeug schmeckt inzwischen auch gar nicht mehr so schlecht.
Das schmeckt ziemlich gut, ja, also, genau.
Das ist so durchaus völlig in Ordnung, sich da so ein Tütchen aufzumachen und das mit heißem Wasser übergießen. Da muss man es einen Moment einwirken lassen, gut rühren, habe ich jetzt gelernt, weil meistens klebt dann eine Gewürzschicht unten und man denkt am Anfang, hätten sie auch ein bisschen... besser würzen machen können, bis man dann merkt, ganz unten, ach Mist, hätte ich mal
jetzt
ordentlich
wird's
gerührt.
Würzig.
Jetzt wird es würzig,
am Ende aber wird's auch mal würzig.
Fast zu viel. Ja, also ja. Das auch mal als Tipp, das Ding wirklich gut durchrühren oder vielleicht auch vorm Aufbrühen mal so in der Packung durchschütteln, damit sich das überall, der Geschmack auch überall verteilt. Würdest du aber sagen, es ist schlau, vielleicht einen Rucksack mitzunehmen, wo ich das, mit dem ich starte, nicht nur Press reinkriege, sondern so ein bisschen Luft zu lassen, wenn ich unterwegs Proviant schöpfen kann, oder sagst du, nee, es ist eigentlich besser, einen genau passenden Rucksack zu nehmen, damit ich auch gar nicht auf die Idee komme, noch mehr reinzuladen?
Ich würde einen kleinen Rucksack nehmen.
Okay.
Also eher zu klein als zu groß.
Den Kofferraum-Effekt.
Ja, genau.
Damit man eben selber sich ein bisschen beschränkt auch.
Man macht es in der Regel voll, das Ding sonst, ja, genau.
Egal,
man
sagt,
ach komm, die 200 Gramm, das funktioniert auch noch. Und, und wenn man unterwegs was findet, dann hat man meistens auch ein bisschen was weggegessen. Dann ist also eh wieder Luft drin.
Ja.
Klar, man sollte halt schon einkalkulieren, dass man vielleicht auch mal ohne Regenjacke läuft und eben mit den ganz leichten Sachen, dass man da nicht alles draußen ranbinden muss. Also der Rucksack sollte das zumindest hergeben, dass ich alles reinkriege und nichts, außer vielleicht die Trinkflasche in das Außenfach reinstellen. Also dass ich nichts draußen rumbamseln habe, das ist, glaube ich, schon recht wichtig. Und man sollte sich vorher wirklich gut überlegen, was man wirklich braucht. Und was da ist es eigentlich ganz ratsam, also wer das noch nie gemacht hat, wirklich mal vielleicht für 2 Tage eine Tour in Deutschland zu machen, dass ich sage, ich gehe einfach mal am Wochenende jetzt in das nächstgelegene Mittelgebirge und pack mal wenigstens für einen Tag auch mit Futter. Und dann weiß ich ungefähr, ob das so funktioniert, ob ich damit auskomme und wie sich das Ganze trägt. Und dann muss man nur noch entsprechend Futter und Brennstoff ergänzen. Und weil du es gerade auch angesprochen hast, also Kocher, da haben wir einen großen Feind da im Heft, da muss man so ein paar Fragen beantworten. Das ist so eine Art Entscheidungsbaum. Es startet oben mit einer Frage und das verästelt sich dann immer weiter nach unten. Und dort haben wir alles, da haben wir Modelle eben auch aufgeführt, die wir alle schon getestet haben und zu jedem Modell eben auch den genauen Verbrauch angegeben, was recht hilfreich ist, weil man ja auch kalkulieren, nicht nur das Essen kalkulieren muss, sondern auch den Brennstoff genau kalkulieren muss. In der Regel kann man Brennstoff nicht nachkaufen.
Ja, und ich brauche einen Kocher natürlich dann, wenn ich wirklich vorhab, Wild zu zelten, wie es in Skandinavien oft ist. Ne? Wenn man sich da auch auf die Hütten konzentriert, da sind meistens Küchen drin, die man einfach nutzen kann. Aber wenn man wirklich mit dem Zelt unterwegs ist und autark unterwegs sein will, und vielleicht auch in der Gegend, wo das Wetter nicht ganz so schick ist, wo man einfach auch mal einen warmen Tee, heißen Tee braucht, spätestens dann sollte man dann doch einen Kocher mitnehmen, auch wenn der wieder 200-300 Gramm, keine Ahnung, was da die neuesten leichten Modelle wiegen, wenn man das dann doch wieder tragen muss.
Ja, genau.
Und wenn man gar nichts tragen will, dann, Entschuldigung, kann man auch, zumindest in den Alpen zum Teil und auch in Deutschland, tatsächlich auch eine Tour mit Gepäcktransport machen. Das heißt, man lässt sich das Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft fahren, hat es dann abends da und läuft dann wirklich sehr unbeschwert, falls das ein Thema ist für Leute also, oder ein Grund, das wirklich überhaupt nicht zu wollen. Dieses Tragen, dann ist das auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit.
Ist vielleicht auch eine Idee, wenn man sich wirklich das erste Mal an so eine Mehrtageswanderung ranwagt, dass man dann auch einfach mal selber gucken kann, was für Ausrüstung brauche ich tagsüber und vielleicht im nächsten Schritt dann mal ohne Support sozusagen unterwegs ist. Aber das ist vielleicht auch, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, aber einfach mal Bock hat auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, ist das vielleicht ganz schlau. Bevor man es gar nicht macht, kann man das ja gerne mal mit doppeltem Boden einfach antesten. Und es wird auch immer mehr angeboten. Gerade auch auf so Wanderklassiken. Schwarzwald-Westweg gibt es auf alle Fälle mit Gepäcktransport. Ich glaube, Schluchtensteig, auch Schwarzwald. Da in der Wutachschlucht, die bieten sowas, wenn ich mich nicht irre, auch an. Oder Rennsteig. Ich glaube, das sind alles so gängige Sachen, wo man wirklich mal in dieses Mehrtageswandern auch reinschnuppern kann, ohne sich mit zu viel Ausrüstung zu quälen, wenn das eine Befürchtung ist.
Naja, das hört sich jetzt an, als wenn Rucksack tragen per se erstmal wahnsinnig quälend sein muss.
Ja, furchtbar. Ja, aber viele Leute haben vielleicht wirklich Angst, dass sie sagen, boah, da muss ich ja dies, das, jenes mitnehmen. Ach, dann lasse ich es lieber. Und bevor die das machen und sich um dieses Erlebnis bringen, ist es doch eigentlich besser zu sagen, ich probiere das erstmal so aus. Und wenn die dann Zutrauen haben in sich und den Rucksack.
Spricht gar nichts dagegen, natürlich. Aber wenn ich manchmal auf Trekkingtour bin und sehe halt andere Trekker, gerade in Skandinavien, die wirklich auch leidend aussehen. Und dann sehe ich mir aber auch an, wie sie den Rucksack gepackt haben und wie der eingestellt ist. Dann denke ich mir, ja, also dann würde ich auch so ein Gesicht machen. Also es ist nochmal so als Tipp, es lohnt sich wirklich, einen Rucksack auszuwählen, der wirklich perfekt zum eigenen Körper passt. Und das gerade bei sowas, klar, das wird immer gern gesagt, aber beim Rucksack ist es genauso wichtig wie bei Schuhen, es wirklich beim Händler zu kaufen und auszuprobieren, mit Last auszuprobieren und den Rucksack auch anzupassen an die Statur. Ganz viele Modelle erlauben das. Die haben Aluminiumstreben ein oder zwei eingebaut und die kann man so rausziehen und dann so hinbiegen mit Hilfe einer zweiten Person, dass sie dann ganz genau die Rückenform nachahmen. Und das bringt wahnsinnig viel nochmal. Und wie gesagt, die neuen Modelle sind dazu auch noch wahnsinnig leicht. Und wenn ich dann auch noch einen Rucksack habe, der nicht nur leicht ist, sondern auch noch perfekt passt, dann ist das überhaupt nicht schlimm mit so einem Rucksack mit 15 Kilo oder 18 Kilo und viel mehr kommt dann auch gar nicht unbedingt zusammen, wenn man Leichtausrüstung mitnimmt für mehrere Tage rumzuwandern. Ja. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, viele haben doch irgendwie alte Erfahrungen von irgendwelchen grottenschweren Ausrüstungsgegenständen, die sie auch schlecht gepackt auf dem Rücken tragen, alles draußen rangebunden. Wie gesagt, das sieht man ja immer wieder. Das Größte, was ich auch auf jedem Trek eigentlich mindestens einmal sehe, sind Leute, die den Schlafsack einfach unten ranbinden ans Bodenfach und der den dann wirklich bei jedem Schritt hinten in die Kniekehlen schlägt.
Oh ja, das macht dann Spaß.
Ich finde es einfach unbegreiflich, wie man so auch nur 100 Meter zurücklegen kann, aber vielleicht haben manche auch nicht so das Schmerzempfinden, aber die Gesichter sprechen ja oft andere.
Also eine andere Sprache. Was mich immer wieder erstaunt, wo es gerade um Rucksack richtig anziehen, wie es so schön heißt, geht, da wird der Hüftgurt nicht ordentlich zugemacht.
Oder gar nicht.
Den macht man gleich offen, ja. Ne? Oder macht den so halbgar fest, statt einfach das zu nutzen, dass das Hauptgewicht dann doch einfach auf den Beckenknochen sitzt, auf den Hüften sitzt. Und dann wundern sich die Leute abends, boah, meine Schultern sind jetzt komplett verspannt. Ist ja klar, wenn man da alles wirklich auf den Schultern trägt. Ich fürchte das Prinzip, dass man das Gewicht wirklich so, ja, übers Becken eigentlich das meiste abpuffert. Oder eben über die Hüftknochen oder eben diese anatomische Einheit da unten, das ist vielen echt nicht bewusst. Ne? Oder die finden, dass das doof aussieht und dann läuft man lieber mit schmerzenden Schultern rum.
Und ganz wichtig ist es auch, den unterwegs auch ab und zu mal abzusetzen. Also gerade wenn man dazu neigt, zu Verspannungen oder sowas, das kriege ich gelegentlich auch. Es ist ja, es zwingt einen ja keiner irgendwie bis zum Mittag durchzurennen, dann einen Snack zu essen und bis zum Abend dann weiterzurennen, sondern einfach mal.
Die stehen mit Rucksack auf.
Genau, einfach den Rucksack öfter mal einfach absetzen. Und wenn es einfach nur just for fun ist, einfach mal kurz stehen bleiben, Rucksack runter, alle Riemen wieder lockern und nachher wieder neu einstellen. Also nicht die Einstellung so lassen und wieder aufsetzen, sondern wirklich, bevor man ihn wieder aufsetzt, die Riemen, Lastenkontrollriemen, das sind die von oben auf die Schulterträger laufen, die Schulterträger selbst in der Länge und auch den Hüftgurt nochmal zu lockern, aufzusetzen, ganz locker zu machen und dann nochmal frisch aufzusetzen. Und hinruckeln und wieder alles festziehen, dann trägt er sich meistens schon nach 10 Minuten wieder, als wäre vorher gar nichts gewesen.
Ja. Also als kleinen Tipp nochmal wirklich in das Trekking-Special in der 224 reingucken, weil da ganz viel zur Ausrüstung drin ist und überhaupt immer wieder im Laufe des Jahres hat Outdoor mal eine Packliste drin, mal auch so eine Berechnungsgrundlage drin, wie man sein Proviant für längere Zeit berechnet. Auch online auf der Website kann man da ganz viel zu finden, auch verschiedene Bestenlisten zur Ausrüstung und ich denke, da kann man sich auch ganz, ganz, ganz viel Input abholen. Es kommt auch immer mal wieder als Serviceartikel, wie stelle ich eigentlich meinen Rucksack richtig ein? Wir haben jetzt ja gerade gehört von dir, Boris, wie saumäßig wichtig das ist und die Erfahrung habe ich eben auch schon gemacht, dass man den wirklich auch den Brustriemen oder Brustgurt gerne benutzen soll, damit das Ding richtig sitzt, damit man einfach auch Spaß unterwegs hat, weil es gibt ja nichts Doveres, als das Trecken nachher sein zu lassen, nur weil man da irgendwo in der Hinsicht geschludert hat. Also man kann sich da auch ganz schnell um das Vergnügen bringen, indem man da ja, so Kleinigkeiten außer Acht.
Ja, oder auch abends dann irgendwie Tütenessen essen muss, was halt überhaupt gar nicht schmeckt. Also da haben wir ja auch schon einige Tests gemacht im letzten Jahr, einen großen Test in der Redaktion, wo alle 10 dann wirklich dieses Tütenessen im Vergleich ausprobieren mussten, was nicht immer ein Vergnügen war. Die Unterschiede
sind tatsächlich... Ach komm, so schlimm war es nicht.
Ja, manche waren nicht sehr schlimm und manche sind auch etwas schmerz- oder weniger empfindlich, was Geschmäcker angeht. Aber die Unterschiede waren ja schon recht groß in der Beurteilung. Und den Test findet man auch online. Das ist auch sehr interessant. Ist insgesamt, du hast es vorhin angesprochen, Kerstin, ja wirklich einiges passiert. Ich kenne Tütenessen noch aus den 90er Jahren, das war wirklich gefährlich. Mittlerweile gibt es einige Dinge, die so gut schmecken, dass ich denke, hey, wow, also das könntest du jetzt wirklich auch mal zu Hause machen, wenn es nicht so teuer wäre. Es kostet natürlich ein bisschen mehr, aber ein Hotelessen oder ein Hüttenessen ist ja auch nicht günstiger. Von daher.
Man wird auch satt.
Ja, also, den meisten wird man satt. Auch da. Ja.
In der Anfangszeit habe ich mich manchmal so auch so Tüten, so Fertigessen halt, wie man es auch so aus dem Supermarkt kennt, mitgenommen. Und da bist du oft nicht satt geworden und die waren auch nicht wirklich lecker.
Also diese echt
Trekking-Mahlzeiten, muss man schon sagen, dann lieber doch ein paar Euro mehr ausgeben. Und man braucht nur ein Tütchen und das schmeckt auch und man hat auch das Gefühl, man bekommt die Energie, die man braucht. Ne?
Ja, und nicht nur das Essen. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich da auch sonst was Gutes tut. Also ich finde es auch abends dann immer noch nett, wenn man dann nochmal irgendwie so ein kleines Extra dabei hat. Also dann da ruhig auch mal ein bisschen Luxus wagen. Eine Tafel Schokolade zum Beispiel. Ich finde es ziemlich klasse, wenn man da sehr, sehr bittere Schokolade nimmt, weil die halt einfach einen hohen Kaloriengehalt hat pro 100 Gramm. Ist halt mehr Fett drin. Wenn man so eine 90% Schokolade, da hat man dann 1-2 Riegel, da ist man wirklich pappsatt nach und das kann man so richtig im Mund zergehen lassen und genießen, wenn man weiß, es ist knapp. Aber gut, da muss jeder selber wissen, was ihm da liegt, auch Erdnüsse oder sowas. Das ist also einfach mal auch ein bisschen Luxuswagen, dass man hat draußen viel Zeit, das Essen ist schnell gekocht und gegessen und wenn man dann eben noch einen Tee machen kann und dazu irgendwas Leckeres isst und dabei in die Landschaft guckt, das hat schon was.
Und man muss auch immer bedenken, dass mit jeder Mahlzeit der Rucksack leichter wird.
Weil am Anfang viel Schokolade mitnehmen und tapfer essen.
Ja, genau. Und am nächsten Tag ist der Rucksack leichter. Außerdem tatsächlich ist meine Beobachtung, dass man sich wirklich auch sehr gut an das Gewicht gewöhnt, um nochmal auf das Gewicht zu kommen. Mhm. Irgendwann merkt man das gar nicht mehr richtig. Es geht eigentlich relativ schnell.
Also wenn es vielleicht doch mal ein bisschen am Anfang unangenehm ist, noch einen Tag durchhalten und wenn man Glück hat, gewöhnt sich der Körper. Oder was heißt Glück? Also der Körper gewöhnt sich auch tatsächlich.
Ja.
Was ist denn so euer, ich sage nicht nachhaltig, wäre jetzt falsch, aber das eindrücklichste Trekking-Erlebnis, das ihr mal hattet? Also ich weiß, dass mir ging es einmal tatsächlich so, da war ich auch, ich glaube, das war aus dem Dovrefjell raus mit dem Fotografen Ben Wiesenfahrt unterwegs und ich hatte so die Planung für unseren Trek unter mir und habe mich einfach irgendwie um einen Tag vertan. Wir hatten dann auch entsprechend nicht genug zu essen für einen Tag, hat uns einfach das Essen gefehlt. Ein Tag weiter war ein Supermarkt, in den sind wir dann auch wirklich eingefallen und haben erstmal, ich glaube, eine Stunde lang gegessen, nachdem wir irgendwie 7 Tage unterwegs waren. Und da hatten wir dann Glück, dass wir am vorletzten Tag, von dem ich dachte, dass es schon der letzte ist, in so einen Kaffee gekommen sind, wo sie wenigstens Waffeln und Römegröt Oxbeckemat hatten. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch ausgesprochen.
Hört aber sich so kalorienreich an.
Ja, eben. Ben hatte dann eben eine Waffel mit ein bisschen Erdbeerkram gegessen. Ich habe gedacht, hier Speckemat, ja irgendwie schön was mit Speck und Fett. Und Römegröt ist so eine Art Hafergrütze, wo man sich dann auch mal großzügig Butter drauf tun konnte. Und das habe ich mir dann reingeflust. Und ein Glück, ne, weil mir hat das dann gereicht. Aber das war so ein ja, nach einem sehr schönen Trek war das irgendwie so ein Knick Richtung Ausgang, wo man gedacht hat, Mensch, irgendwie doch falsch geplant.
Ja,
ist euch sowas schon mal passiert oder habt ihr was besonders Schönes erlebt? Das war jetzt mal so.
Auf jeder Tour erlebt man eigentlich irgendwas besonders Schönes.
Das geht mir auch so.
Auf der Tour habe ich auch Moschusochsen gesehen in freier Wildbahn, das war auch total gut, aber ich dachte noch, das war so ein Planungsfehler, das muss ich jetzt halt auch mal erzählen, dass man da auch nicht zu kurz springen soll in der Planung.
Es gibt immer wieder Flashs einfach, dass ich denke, boah, das ist einfach jetzt schön, hier lang zu gehen und in die Landschaft zu gucken. Das muss gar nichts Spezielles sein. Eindrücklich war tatsächlich ein Sturm, den ich im Zelt erlebt habe. Das war jetzt aber gar nicht mal auf einer Trekkingtour, sondern auf einer Zweitagestour. Einen Tag den Berg hoch in Schottland, dort oben gezeltet. Den nächsten Tag war der Plan, wieder runterzugehen. Aber es kam dann eben ein Sturm, ganz klassisch, wie man so die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich gab es keinen Vogelgezwitscher mehr. Es war wirklich totenstill und auf einmal kam ein Sturm. Und das war tatsächlich eindrücklich, wenn du danach fragst. Ja.
Das glaube ich. Also da denkt man bestimmt noch dran.
Ja, bei mir war es eigentlich, dass ich mich mal verirrt habe, beziehungsweise im Kreis gelaufen bin. Das war auf meiner ersten Sarek-Tour. Das waren doch im letzten Jahrtausend, also ich glaube 99. Da gab es eben auch noch keinen Handyempfang oder irgendwelche Notrufsender und vor allem auch noch so wenig Informationen über diesen Sarek-Nationalpark, der ja in Nordschweden liegt und keine Infrastruktur bietet, also keine Brücken und keine Hütten und gar nichts, wo es sehr viele Flüsse gibt, die man eben so durchqueren muss. Und ich bin da schon mit ein bisschen Erfahrung schon, ich war schon zweimal vorher am Kungsleden unterwegs reingestolpert und habe für 14 Tage Proviant auf dem Rücken gehabt, damals eben noch nicht so die Superleichtausrüstung und habe mir einen schönen Platz am Rande eines hohen Berges dann gesucht und mein Zelt aufgebaut und wollte dann am nächsten Tag dort eine Tagestour machen. Das habe ich dann auch gemacht, einfach auf den Bergrücken eines Nachbarberges, von dem aus ich von oben dann das Zelt fotografieren wollte, nur als ich dann oben war und es war nur Geröll und Schnee, kamen die Wolken rein und ich habe eben nichts mehr gesehen. Und natürlich gab es da schon GPS, ich hatte auf jeden Fall keins, nur einen Kompass. Und ich bin dann ich bin eigentlich so eine Ritschlank gelaufen und dachte mir, naja gut, das war jetzt nicht markant.
Irgendwo wird es ja runtergehen, ne?
Ja, ich wusste, dass es eben zu zwei Seiten sehr, sehr steil runtergeht. Das sieht man ja auch im Nebel dann noch, dass es da plötzlich sehr, sehr steil wird, dass man da besser nicht weitergeht. Also von daher hatte ich diese eine Kante und bin dann auf die andere Kante zugelaufen und dachte mir, naja, jetzt bist du da am Ende, jetzt müsstest du eigentlich in die Gegenrichtung gehen. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich bin dann auch über Schneefelder und dann habe ich dann irgendwann Spuren gesehen und dachte, hier muss noch einer sein. Dann ist mir aber aufgefallen, das waren deine eigenen Spuren. Ja, du bist natürlich kein Mensch. Ich habe ja, also damals war noch sehr wenig los im Sarg. Ich habe da teilweise, ich war dann 12 Tage da und ich habe insgesamt 3 Leute gesehen und 2 habe ich getroffen. Also da haben wir uns begegnet. Also das sieht mittlerweile ganz anders aus. Ich war ja schon öfter jetzt mal wieder da. Ja, und dann habe ich den Kompass rausgeholt und ich wusste, in welcher Richtung ja der Berg zum Zelt war. Und der Kompass hat aber was ganz anderes angezeigt. Und es war dann irgendwie, ja, da es hat dann kurz aufgerissen.
In dem Moment,
ich habe es dann wieder zurückgeschafft, weil es kurz aufgerissen hat. Und dann habe ich gesehen, ach, da ist der See, da ist das Zelt da unten und da geht's zurück. Und dann habe ich mir die Richtung gemerkt, bevor die Wolken wieder dicht machten und bin dann da lang. Und später habe ich dann erst tatsächlich, Urlaub später, habe ich dann auf einer viel besseren Topokarte gesehen. Da war dann tatsächlich auch eingezeichnet, wo es magnetisches Gestein da oben gibt und der Kompass nicht funktioniert. Also es gibt dort am Sarek, ich meine, da wird ja auch Eisenerz abgebaut, ganz in der Nähe. Das ist das größte Eisenerz. Bergbauwerk, glaube ich, sogar Europas. Kiruna. Ich glaube sogar weltweit, ne? Kiruna, ja.
Da versetzen sie die ganze Stadt, das finde ich auch.
Da versetzen sie jetzt die ganze Stadt, das empfiehlt sich da gerade nicht hinzufahren, das ist etwas gruselig. Ja, aber das gibt es also dort auch. Also der Kompass funktioniert dort an bestimmten Stellen einfach gar nicht. Der dreht sich dann sprichwörtlich im Kreis. Das war sehr eindrücklich. Die ganze Tour war sehr eindrücklich.
Das ist so eine richtig schöne Szene für einen Horrorfilm. Ne? Der Kompass geht im Kreis, man sieht nichts mehr.
Ja, und man ist ganz alleine und hat auch überhaupt, man weiß, es kommt keiner und es sieht einen keiner, es hört einen keiner. Und wie gesagt, Handy gab es auch noch nicht so richtig. Aber das war insgesamt eigentlich gerade deswegen wahrscheinlich auch sehr schön, weil man eben so wahnsinnig basic unterwegs war. Also, mittlerweile gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Das sieht man ja immer häufiger, gerade in Skandinavien. Als ich dort vor 2 Jahren unterwegs war, wir waren zu zweit unterwegs, sehr viele Solo-Wanderinnen und Wanderer entgegen. Überraschenderweise waren es mehr Frauen als Männer. Fand ich sehr spannend. Aber alle, wirklich alle, hatten dieses kleine Garmin InReach Mini 2 am Schultergurt hängen, also griffbereit hängen. Das ist ein Gerät, das nur halb so groß ist wie ein Smartphone und mit dem man halt über Satellit, auch da, wo es keinen Handyempfang gibt, eben Notrufe absetzen kann. Also ein wirklich sinnvolles Gadget, wenn man ganz allein unterwegs ist. Man braucht sich ja nur noch mal irgendwie, man braucht ja nur irgendwie blöd stolpern, Geröllfelder gibt es ja genug, und sich ein Bein brechen und man kommt dann nicht weiter. Und wenn man dann vielleicht nicht direkt auf dem Weg war, wo öfter welche vorbeigehen, sondern vielleicht einen kleinen Abzweig gemacht hat, dann findet einen da einfach auch niemand. Also heute ist das etwas leichter und ist natürlich die Kehrseite, dass es dann auch überall voller wird, weil sich eben mehr Leute das trauen, gell?
Also, ja, das ist das.
Unser
also
freier
es hat
Autor,
ja immer zwei Seiten. Ne?
Der Uli Benker, der war gerade dieses Jahr im Sarek und ich habe ihm noch berichtet von meinen Erfahrungen, die ich zuletzt da 2014 gemacht habe, wo wir auch schon jeden Tag eigentlich ein paar Leute gesehen haben, was ja nicht schlimm ist, aber das erwartet man nicht unbedingt. Bei ihm war es sogar noch stärker, das ist jetzt ja auch schon wieder jetzt fast 10 Jahre her gewesen und er war dieses Jahr da und meinte, also das ist schon... Also man sieht schon viele Zelte auch stehen und es sind einfach immer mehr, die da rumlaufen. Also wer es gern hat, wer gerne auch irgendwie weiß, dass er da nicht allein ist im Sarek, man ist nicht mehr allein. Man kann da jetzt auch hin und man trifft überall Leute und man geht nicht verschütt.
Ja, und jetzt, wo geht's dann 2024 hin? Habt ihr Treks vor, die es vielleicht auch in Outdoor schaffen oder wie sind eure Pläne?
Also ich war letztes Jahr im Sommer auf der Hardanger Widder. Das ist Europas größte Hochebene in Südnorwegen. Oder sagen wir eher Westnorwegen. Hochebene hatte ich mir immer, eben wie der Name schon sagt, sehr eben vorgestellt. Es ist aber tatsächlich sehr, sehr hügelig. Es ist eine Landschaft, in der wirklich riesige Wasserfälle runterrauschen. Und im Sommer zum Teil noch Schneefelder hat, ungefähr so. ich glaube, auf 1200 Metern ungefähr. Und ich bin da hochgestiegen am Rand. Das ist so ähnlich wie auf der Schwäbischen Alb. Man geht erstmal ziemlich steil hoch und ist dann eben oben auf diesem eher ebenen Gelände. Und ich fand das sehr einladend und würde, glaube ich, dort gerne tatsächlich dann auch mal einen Trek machen und nicht nur eine Tagestour. Das ist auf jeden Fall mal eine Idee für nächstes, eine der Ideen für nächstes Jahr, die mich reizt.
Vielleicht dann auch zum Hardanger Jökullen, also dem Gletscher, der da ist.
Ne? Ja, das wäre dann sicherlich auch dabei.
Ja. Ja, und du, Boris?
Ich war jetzt letzten Sommer schon in den Pyrenäen, wie gesagt, und da war ich vorher noch nie und ich war wirklich begeistert. Es war wirklich sensationell. Okay. Es ist wie die Alpen, nur in leer. In leer und in weitläufig und statt stinkender Kuhfladen und vielen Kühen gibt es da halt Pferdeäpfel. Es sind sehr viele Pferde dort, die dort grasen.
Schafe auch?
Ich habe tatsächlich in der ganzen Zeit nirgendwo Schafe gesehen. Pferde, aber es gibt bestimmt welche, aber Pferde. Es gibt viele Pferde, die da wirklich wild, also erscheinbar wild. Aber manche haben eine Glocke um, manchmal ist es nur das Leitpferd, wenn es sowas gibt, das eine Glocke trägt, aber sind nicht eingezäunt und die grasen dort. Und aber das ist nicht das Attraktive. Das Attraktive ist einfach, dass es dort sehr schöne hohe Berge gibt, bis zu 3000 Meter hoch, bis über 3000 Meter hoch. Es gibt unglaublich viele Seen, anders als erwartet, gibt es auch sehr, sehr viel Wasser, also nicht nur in Form von Seen, sondern eben auch von Bachläufen. Man kriegt also da tatsächlich überall Trinkwasser und wir waren ja im Spätsommer da und der Sommer, wie wir uns erinnern, war ja wirklich sehr, sehr heiß und trocken in einigen Regionen. Ich habe schon befürchtet, dass wir da ein Problem haben werden, Wasser zu finden und habe auch noch einen Wasserfilter mitgenommen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich brauchte den Wasserfilter dann nicht und ich brauchte auch keinen Wasservorrat mitnehmen. Es gab wirklich überall reichlich und es gibt sehr, sehr viele Ebene, Flächen, großräumig, fast so ein bisschen wie in Skandinavien. Also eigentlich vereinen die Pyrenäen so das Beste aus Nordskandinavien und den Alpen. Man hat das schroffe alpine Steile und auch die schönen Bergseen und man hat aber eben auch diese weiteren Flächen, natürlich nicht so weit wie jetzt in Lappland, aber weiter als in den Alpen, weil in den Alpen ist ja alles, was halbwegs eben ist, zugebaut. Und das ist da eben nicht der Fall. Und man darf in allermeisten Fällen auch wild zelten. Es gibt da regional Beschränkungen. Es gibt Beschränkungen. Es wird zum Teil, ich habe auch gehört von einem, der da vor, also es gibt da die Beschränkung, dass man nicht vor 19 Uhr sein Zelt aufbauen darf in manchen Regionen. Okay. Ja, in anderen.
Das ist also schon mal nichts für dich, wenn du nach 8 Kilometern schon wieder Bock zum Zelten hast.
Ja, man kann es ja auch da aufstellen, wo man nicht gesehen wird. Es gibt andere Beschränkungen, wo es dann eben tatsächlich 1900 Höhenmeter waren. Andere waren, anderen Gebieten sind es 1800 Höhenmeter. Manchmal auch die Kombination. Man muss oberhalb von 1900 Höhenmetern sein und es muss nach 19 Uhr aufgebaut werden, das Zelt, und vor 9 Uhr wieder abgebaut werden. In der Regel rennt da keiner mit einer Uhr rum und einem Höhenmesser und prüft. Wir haben da eigentlich, niemanden gesehen, der irgendwie so eine Kontrollfunktion hätte ausüben können. Und wir waren auch nicht die Einzigen, die da teilweise auch schon mal mittags das Zelt aufgebaut haben. Obwohl in dem Fall aber wirklich über 2000 Meter sogar, also das war dann in Ordnung. Nein, das ist wirklich eine ganz fantastische Region. Man kann da auch Weitwanderwege machen. Es gibt ja den Pyrenäen, ich glaube, das ist der GR, oh Gott, jetzt habe ich es, 21 war es, glaube ich, gell? Gunnar, oder du 11? Weißt es, glaube ich, besser. Oder war es 11? 11 war es, der 11, genau. Ja. Der geht dann einmal von Westen nach Osten, also quasi vom Atlantik bis runter ans Mittelmeer. Das ist nochmal so ein Ziel fürs Rentenalter vielleicht. Man braucht ja da ein bisschen mehr, als der Urlaub hergibt, wenn man es am Stück gehen will. Es gibt auch eben sehr viele schöne Möglichkeiten, da Tagestouren zu machen oder eben kürzere Mehrtagestouren. Die Hüttendichte ist nicht so groß wie in den Alpen, was ich sehr angenehm finde. Also man muss schon auch ein bisschen Proviant mitnehmen.
Das Zelt am besten, logischerweise.
Ja, und die Landschaft ist einfach phänomenal super und das Wetter ist dazu auch noch geil und viel besser als in Skandinavien.
Ja, dann hoffe ich mal, dass du da wieder mal schöne Bilder mitbringst und dass die es vielleicht auch mal in einer Outdoor-Ausgabe wieder schaffen.
Also da muss man sich auch anstrengen, schlechte Bilder zu schießen. Es ist wirklich landschaftlich sehr, sehr attraktiv.
Ja, dann hau rein, dann sind wir ja schon total gespannt auf deine Story von da. Ja, dann danke ich euch. Das war jetzt sehr schön, einen sehr großen Bogen haben wir gespannt, teils philosophisch, teils aber auch ganz handfest. Ja, liebe Hörer, wenn ihr Anregungen braucht, schaut gerne in das Heft 224 rein. Da ist einfach alles Mögliche zum Thema Trekking drin, seien es das Reiseziele oder eben das Trekking-Special, wo neueste Ausrüstungsgegenstände so einen richtig schönen Rundumschlag euch geben können, was ihr brauchen könnt für euren ersten, zweiten, dritten oder 15. Trek, je nachdem, wie ihr unterwegs seid. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank, Gunnar. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu reden.
War wunderbar. Vielen Dank.
Ganz unsererseits.
Dann bis demnächst mal wieder. Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefallen hat und ihr mehr so tolle Gesprächsrunden hören wollt und ganz viel über die Outdoor-Welt erfahren, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da stehen auch immer spannende Themen drin und ihr kriegt mit, was in der Outdoor-Welt gerade passiert. Ihr findet uns natürlich aber auch gedruckt am Kiosk, wie jetzt eben das Heft 224. Ich gucke nochmal nach, am 9.01.24 oder ihr holt Outdoor per Abo in euren Briefkasten und klar, auch auf Facebook und Instagram kriegt ihr mit, was bei Outdoor so gerade passiert. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.